Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Früher waren die Bücher gut, wenn sie viele schöne Abbildungen hatten. Bücher ohne Bilder waren schlecht. Dann plötzlich ist alles anders. Du kannst lesen. Du hast ein Buch in der Hand. Es ist nicht irgendeines, sondern das eine, das dein Leben verändern wird. Noch bevor du es zur Hand nimmst, hat es Eindruck auf dich gemacht. Du schlägst es auf, blätterst, fängst an zu lesen. Mit diesen Worten schildert Tobias Blumenberg seine ersten Leseerfahrungen in seiner kürzlich erschienenen Entdeckungsreise durch die Welt der Bücher. Eine belesene Hommage an das Buch und zugleich völlig aus der Zeit gefallen. Rund 800 Seiten Bleiwüste. Wenn wir von der Veränderung oder gar dem Verschwinden der Lesekultur reden, dann denken wir meist an literarisches Lesen. Lesen zur Entspannung, als ästhetisches und intellektuelles Vergnügen, als Horizonterweiterung. Doch was passiert, wenn Lesen weitgehend ins digitale Netz verschwindet? Steht dann unser Kontakt zu unserer Kultur auf dem Spiel, wie die Frankfurter Allgemeine titelte? Die Forschung sagt, Lesen ist viel mehr als nur das gute Buch. Anfang des Jahres hat ein internationales Forscherteam mit der Stavanger Erklärung sehr deutlich gemacht, dass wir noch viel zu wenig wissen, um gut entscheiden zu können, wie wir jungen Lesern die nötigen Kompetenzen für digitale und papierene Lesewelten beibringen. Zum Ausgang des Jahres hat gerade die Stiftung Lesen unterschiedliche Experten zu einem Workshop nach Hannover eingeladen, um gemeinsam daran zu arbeiten. Doris Arp hat mit Leseforscherinnen und Forschern über die aktuellen Befunde in der Leseforschung gesprochen.
Beim Fußballspielen ist ein gutes Bein.
250 Gramm Weizenmehl.
Das Meer wogte in seinen Ufern.
Fenlohrstraße, Körnerstraße, Piusstraße.
Welche Nebenwirkungen sind möglich?
Memo ist am Baum. Ja, Memo, das ist richtig.
Lesen ist zunächst eine Kompetenz, mit der wir Geschriebenes verarbeiten,
erklärt Dr. Simone Emich, Leiterin des Instituts für Lese- und Medienforschung der Stiftung Lesen in Mainz.
Lesen wird aber auch verstanden häufig, und das ist sicher für Deutschland nochmal sehr spezifisch, als ein Kulturgut im Sinne von Büchern, von Literatur, von Bücherlesen. Das ist häufig ein Synonym dafür in unserer Gesellschaft, aber es meint viel mehr.
Lesen findet ständig und überall statt. An der Bushaltestelle, im Straßenverkehr, in der Apotheke, im Restaurant, am Bahnsteig, im Beruf und natürlich in der Schule. Da wundert es kaum, dass jedes Mal, wenn ein neues Medium auftaucht, eine Art Kulturverfall befürchtet wird. Das war schon bei der Erfindung des Buchdrucks im 15. Jahrhundert so. Doch trotz Comics, Film, Fernsehen und Internet ist das Lesen nicht verschwunden.
Wir sehen seit Ende der 90er Jahre, seither gibt es solche Studien, dass der Anteil der Kinder und der Jugendlichen, die in Büchern lesen, überhaupt nicht zurückgegangen ist.
Die Studien zum Leseverhalten von Kindern lassen Simone Emich von der Stiftung Lesen relativ entspannt auf die digitale Konkurrenz blicken. Sie erhofft sich vielmehr von guten digitalen Leselernprogrammen künftig Unterstützung für die erstaunlich hohe Zahl der Menschen, die auch nach 9 Jahren Schule nicht oder nur schlecht lesen und schreiben können.
Wir haben in Deutschland 6,2 Millionen Erwachsene, die im Lesen benachteiligt sind, die es nicht richtig können, maximal auf Satzebene. Wir haben unter den 15-Jährigen, das sind die letzten PISA-Ergebnisse, fast 17% Jugendliche, die nicht gut lesen können. Und wir haben unter den Grundschülern und Schülerinnen vierter Klassen fast 19%.
Die Angst vor der Verdrängung des Bücherlesens durch digitale Medien sei nicht ganz unbegründet, meint der Kognitionsforscher Professor Sascha Schröder von der Universität Göttingen. Lesen macht Grundschülern mehr Mühe, als ein Video anzuschauen.
Die Gefahr besteht, weil wir pessimistisch formuliert in der medialen Konkurrenzsituation sind. Verschiedene Sinneskanäle konkurrieren umeinander und das, was auch gerade am Anfang vielleicht schwieriger fällt, muss dann zwischen dem Einfachen sich erstmal durchsetzen.
Seit 2012 haben wir erstmals eine Vollversorgung mit digitalen Geräten, insbesondere Smartphones. Diesen Sommer sind also die ersten so aufgewachsenen Kinder in die Schule gekommen. Sie alle haben vermutlich schon viele spannende Stunden an Handys, Tablets und PCs verbracht. Was macht das mit Ihrer Bereitschaft, sich jetzt mühsam Wort für Wort, Satz für Satz zu erarbeiten?
Memo ist am Ast.
Die Forschung steckt auch noch in den Kinderschuhen. Sie weiß wenig über die Wechselwirkungen zwischen analogen und digitalen Lesemedien, gerade bei Leseanfängern.
Ein Problem ist, dass die Forschung immer dem politischen und öffentlichen Diskurs hinterherhängt. Wir haben jetzt Digitalpakt Schule, es werden Millionen, Milliarden für Hardware ausgegeben und wir haben nur bedingt Vorstellungen davon, wie wir die überhaupt gut oder effektiv einsetzen können.
Genau das war der Grund, warum die Norwegerin Professor Anne Mangen vom Zentrum für Leseforschung an der Universität in Stavanger zusammen mit anderen Leseforschern vor knapp 5 Jahren das Projekt eRead ins Leben gerufen hat.
Norway implemented without any basis in research.
In Norwegen wurden die Schulen gerade im großen Stil mit digitalen Medien ausgerüstet, ohne dass irgendjemand genau wusste, welche Auswirkungen das hat. Diese Entscheidungen sind nicht auf irgendeiner wissenschaftlichen Grundlage getroffen worden.
Unter dem Akronym eRead versammelten sich deshalb rund 130 Sozialwissenschaftler, Neurowissenschaftler, Kognitionsforscher, Psychologen und Geisteswissenschaftler aus mehr als 30 Ländern, die gemeinsam über die Veränderungen des Lesens durch die Digitalisierung forschten und diskutierten. Im Januar endete das Projekt mit der sogenannten Stavanger Erklärung.
Wir beginnen zu verstehen, welche Faktoren einen Unterschied machen könnten. In vielen Bereichen des Lesens macht es keinen Unterschied, ob der Text digital oder auf Papier gelesen wird. Das sind vor allem die kleinen typischen Leseschnipsel zwischendurch, hier und da auf Social Media, Blogs. Aber längere Texte verlangen eine größere Aufmerksamkeit und kognitive Präsenz über einen längeren Zeitraum, was man meist als vertieftes Lesen bezeichnet. Und hier sehen wir, dass dieser Leseprozess weniger gelingt mit digitalem Lesen.
Qualitatives und vertieftes Lesen braucht Papier, zumindest noch, erklärten die Stavanger Wissenschaftler.
Es sind 3 Metastudien und eine davon ist direkt aus dem Projekt entstanden. Dass es einen Unterschied gibt, ist ein sehr solides Ergebnis.
Verglichen wurde das Leseverständnis linearer Texte auf dem Bildschirm und auf Papier. Die größte der 3 Studien, die Delgado-Meta-Studie, untersuchte 54 vergleichende Leseanalysen mit mehr als 170.000 Teilnehmern. Das Ergebnis ist eindeutig. Die Erinnerungsleistung und das Textverständnis der Leser sind auf Papier besser als am Bildschirm. Allerdings gilt das nur für einen schmalen Ausschnitt des Lesens, schränkt Sascha Schröder ein, der selbst am Forschungsprojekt eRead beteiligt war.
Es ist zum Beispiel nur für das Lesen von Sachtexten relevant, nicht für narrative, fiktionale Texte, was aber häufig dann so verstanden wurde. Es ist nur relevant, wenn Zeitdruck besteht, nicht wenn sozusagen freies Leseverhalten ist. Und es ist auch nur dann der Fall, wenn wir überhaupt Texte haben, die vergleichbar sind. Ja, die Studien, die dort untersucht wurden, waren so, dass man den gleichen Text entweder auf Papier oder auf dem Tablet oder auf dem Computer gesehen hat. Das ist eine sehr spezielle Form von digitalen Text. Ich sage jetzt mal das PDF-Dokument. Also all die potenziellen Vorteile, die digitale Formate bieten könnten, konnten dort aus rein methodischen Gründen überhaupt gar nicht untersucht werden. Einfach weil ansonsten die Vergleichbarkeit nicht gegeben wäre.
Denn Texte, wie sie beispielsweise Wikipedia liefert, haben Hyperlinks, bieten Hintergründe, verweisen auf andere Texte, Audio- und Bildmaterial. Das gibt es auf Papier so nicht.
Wir wissen, dass mediale Formen sehr gut genutzt werden können in Unterrichtssituationen. Wir kennen auch bestimmte Prinzipien, die dabei eingehalten werden sollten, die auch immer wieder in der Forschung sich bestätigen. Also zum Beispiel sollte nicht der gleiche Inhalt schriftlich und mündlich gleichzeitig dargeboten werden, also über 2 unterschiedliche Sinneskanäle, weil das ist das Problem mit den übervollen PowerPoint-Folien. Man muss hören und lesen gleichzeitig. Also sowas hat keine guten Effekte. In Bezug auf das Lesenlernen in den neuen Kontexten und die gesamte Lesesozialisation wissen wir eigentlich wirklich fast noch nichts. Und das liegt daran, dass die erste Generation ja jetzt heranwächst.
Mama, kannst du mir bitte nochmal das Fußballbuch vorlesen?
Fußball ist eine sehr beliebte Sportart und hat viele Fans.
Wenn Eltern ihren Kindern vorlesen und mit ihnen sprechen, dann haben sie bessere Chancen, selbst gute Leser zu werden. Das wissen wir schon lange. Noch vor der Schule setzen Eltern in ihrem Medienverhalten als Vorbild deutliche Zeichen, erklärt Simone Emich von der Stiftung Lesen.
Wir haben gerade die neue Vorlesestudie veröffentlicht und dort sehen wir, dass wir aktuell 32% Kinder haben zwischen 2 und 8 Jahren, denen die Eltern nicht oder zu selten vorlesen. Und hier liegt eine ganz klare Bildungsbenachteiligung, die sich dann auch fortsetzt, wenn wir nichts dafür tun, diesen Kreislauf zu unterbrechen.
Also mich interessiert vor allen Dingen, was sind die Prozesse, die beim Lesen ablaufen? Warum fallen die bestimmten Personen schwer? Und was können wir dagegen tun? Das heißt, meine Perspektive ist pädagogisch gedacht.
Der Kognitionsforscher Sascha Schröder setzt dabei auf die Potenziale des Digitalen.
Zum ersten Mal in der Historie der Schriftsprache können Bücher sich den Lesern anpassen und nicht die Leser an die Bücher. Wir wissen, dass gerade Kinder mit Dyslexie von größeren Abständen zwischen den Buchstaben profitieren würden. Das hat was damit zu tun, dass es vielleicht so eine Art visuelle Überlastung gibt.
Relativ einfach ließe sich der Buchstabenabstand in digitalen Programmen für Kinder mit Lese-Rechtschreibschwäche vergrößern. Der Psychologe forscht in Göttingen gerade daran, wann Kinder mit Leseproblemen aus einem Text herausgeworfen werden. Das geschieht durch die einfache Installation einer Kamera über dem Bildschirm, die die Blickbewegungen des Lesers aufzeichnet.
Wir können zum Beispiel auch detektieren, ob ein Leser gerade mit dem Text Probleme hat oder nicht. Und in Abhängigkeit von dieser Entscheidung, die online, on the fly vorgenommen wird, wäre es potenziell auch möglich, zum Beispiel die sprachliche Komplexität herunter- oder hochzuschrauben. Thema einfache Sprache und so weiter.
Indem die Blickbewegungen verfolgt werden, lässt sich auch erkennen, ob jemand den Text wirklich liest oder sich nur so durchklickt. Künftig könnten interaktive Programme dann zwischendurch eine Verständnisfrage stellen oder zur Erhöhung der Motivation auf ein Bild oder ein kurzes Video umlenken.
Da haben wir genau interaktive Systeme, die in den Lehrprozess eingreifen, in der Form, wie er sonst, ich sage jetzt mal, in Unterrichtssettings nicht möglich ist. Und das hat zumindest ein großes Potenzial. Wir als Grundlagenforscher sind aber gerade erst dabei, quasi zu untersuchen, woran erkennen wir denn, ja, dass jemand gerade beim Lesen Probleme hat? Was sind die Merkmale? Sind die für Jungen und für Mädchen gleich? Sind die, weiß ich nicht, in der dritten und in der achten Klasse gleich? Oder müssen wir da unterscheiden? Wie können wir die Prädiktionsgenauigkeit von solchen Systemen erhöhen?
Aufmerksamkeit, Konzentration und Zeitmanagement sind weitere Merkmale, mit denen sich die aktuelle Leseforschung befasst. Jeder kennt wohl das Phänomen. Die Internetrecherche beginnt bei der Suche nach einem bestimmten Laubbaum und endet in den neuesten Szenarien der Klimaforschung. Das Netz ist manchmal verlockend weit gespannt, da kann die gezielte oder gründliche Lektüre schnell zu kurz kommen. Das hat die norwegische Leseforscherin Anne Mangen zusammen mit einer US-amerikanischen Linguistin in einer gerade beendeten qualitativen Studie festgestellt. Die Forscherinnen fragten Professoren verschiedener Fakultäten in den USA und Norwegen, ob sie in den letzten Jahren Veränderungen in dem Umgang mit Texten bei ihren Studenten beobachtet haben.
In vielerlei Hinsicht haben sie unsere Annahmen bestätigt. Die Professoren bedauern, dass die Studenten weniger lesen. Sie haben mehr Probleme, längere und komplexe Texte zu lesen und zu verstehen. Und das in Studiengängen wie Literatur, Geschichte oder Englisch und Philosophie. Ein Professor sagte uns, er könne sich nicht mehr vorstellen, Studenten zu bitten, Kant zu lesen. Das sollte uns zu denken geben. Vielleicht ist es nicht der beste Weg, dass wir die Inhalte reduzieren und Bücher durch Videos oder kleine Präsentationen ersetzen. Aber genau das ist es, was wir gerade machen.
Bonjour, messieurs, dames. Mein Name ist Ernest Pinard.
Wenn Madame Bovary, die leidenschaftliche Liebesromanleserin aus der Feder von Gustave Flaubert, heute noch in der Schule gelesen wird, schauen sich jugendliche Lesemuffel schon mal gerne ein solches Erklärstück mit Playmobil-Figürchen auf YouTube an. Möglich, dass es für einige die Lektüre gleich ganz ersetzt. Das muss keine Leseverweigerung sein, sondern vielleicht mangelndes Interesse an dem Skandal eines Ehebruchs im 19. Jahrhundert. Hier könnten digitale Texte mit ihrer Hyperlink-Struktur zum Lesen motivieren, meint der Germanist Professor Rolf Paar von der Universität Duisburg-Essen.
Man kann schwer einen 200-Seiter Goethe lesen, weil man unheimlich viel Wissen sich erschließen muss drumherum. Da hören jüngere Leute auf. Habe ich eine Hypertextstruktur, die mir dieses Kontextwissen mitbringt, dann kann ich da wieder vielleicht sogar zum Lesen motivieren. Aber sie muss es mitbringen, sie muss geliefert werden. Und beim traditionellen Buch, da muss ich mir das selber erschließen, um es heute noch zu verstehen, wenn es mal älter als 20, 30 Jahre ist.
Der Germanist hat gerade zusammen mit seinem Kollegen Alexander Honold von der Universität Basel ein Handbuch in der Reihe Grundthemen der Literaturwissenschaft über das Lesen veröffentlicht. Sein Fazit ist ausgewogen. Jedes Medium hat Vorzüge und Schwächen. Die Mischung macht den neuen Leser. Das digitale Lesen könne auch das Lesen von Literatur fördern, zum Beispiel durch Blogs.
Im Grunde das, was es seit dem 17. Jahrhundert schon gegeben hat, als der Lesestoff noch so teuer war, dass man ihn nur zusammenlesen konnte. Heute bildet man im Netz Gemeinschaften, die ganz schnell sein können in dem Wechsel zwischen Rezipieren, also Lesen, und sich darüber austauschen. Und dadurch können durchaus qualitative Sprünge entstehen, weil auf diese Weise das hineinkommt, was ich eben diese vermissten Kontexte nannte. Der eine kennt das, der andere weiß das, der nächste weiß das. Und wenn so ein Austausch gut klappt, dann kann da eine neue Qualität auch des Lesens und auch des Verstehens eines Textes durchaus entstehen.
Lesen ist keine Kunst, sondern eine Notwendigkeit. Und die Leseforschung ist angesichts der schnellen technischen Entwicklungen und politischer Entscheidungen gezwungen, schnell zu arbeiten, will sie die Diskussion weder den Bücherwürmern noch den Bildschirmjunkies überlassen, meint Kognitionsforscher Sascha Schröder.
Beide Extrempositionen sind natürlich unrealistisch. Also in dem Sinne, dass es nur gut wäre oder nur zu negativen Effekten führt. Und genau dort die gesunde Mischung erstens zu führen und auf einer sachlichen Basis herauszubekommen, was müssen wir insbesondere der nächsten Generation von Lesern mitgeben, was für Kompetenzen sind für die besonders relevant, das scheint mir das Essentielle zu sein.